fand es spannend. Der Bernd hat gerade noch direkt vor dem Lied hast du noch gebetet, Jesus, Sohn des Allerhöchsten. Und dann dieses Lied. Ja, ich finde das immer wieder interessant, auch wenn man sich Lobpreisabläufe anschaut und Predigtthemen oder so. Ganz oft habe ich schon erlebt, dass der Heilige Geist wirklich dadurch redet. Irgendwas raschelt hier. Also ich habe schon ganz oft erlebt, dass, wie gesagt, Gott das wirklich gebraucht. Man könnte meinen, wie kann das sein? Ja, so ein großer Gott benutzt so kleine Sachen. Aber ich glaube, das ist genau das, was ihm am besten gefällt. Dass er genau diese kleinen Dinge, die jeder andere verachten würde, wo jeder Mensch sagen würde, ja, das sind doch kleine Details, so gibt doch Gott keine Zeichen, das ist doch lächerlich, da interpretieren wir irgendwas rein. Ja, aber ich glaube, genau das ist es. Gott möchte eben uns auch herausfordern und natürlich auch die, die nicht an ihn glauben, die kleinen Anfänge nicht zu verachten. Ja, die kleinen Anfänge, das ist eine typische Sache bei Gott. Er macht kleine Anfänge, damit man nicht von vornherein erkennt, dass er es ist. Und damit man genauer hinschauen muss. Und so einen ähnlichen Hinweis, das war jetzt nicht ein Lobpreisablauf, sondern ja, aber auch in gewisser Weise ein Gottesdienstablauf, hat mich in den letzten Wochen so die Predigten, die hier liefen, sehr bewegt. Insbesondere, wenn man sich die Themen im Verlauf mal anschaut. Da ich ja immer unten bin bei den Kindern oder oben bei den Teenies oder meistens, kriege ich natürlich die Predigten nicht live mit. Das heißt, ich höre sie mir dann im Internet nochmal an. Und in diesem Verlauf, wenn man überlegt, das muss vor 3 Wochen gewesen sein, da war ja der Detlef Brandt hier, ja, ein Bruder, den ich sehr schätze. Wir treffen uns ja auch vom Bund evangelischer freikirchlicher Gemeinden immer als Pastoren so aus dem Schwarzwald-Barkreis ungefähr, nehme ich mal an, so vom Einzugsgebiet her. Und da ist er auch immer dabei. Und ja, ich mag ihn ganz besonders. Ich meine, ich mag alle Geschwister dort, aber ja, ihn mag ich ganz, ganz besonders gerne. Und die Predigt habe ich mir angehört und ich war wirklich erschüttert, weil diese Predigt hätte ich genau so auch gepredigt, wenn ich jetzt über das Thema gepredigt hätte, Evangelisation. Und dann ging es ja weiter, dann war Ostern. Ja klar, ohne Ostern keine Evangelisation, ohne Ostern keine frohe Botschaft. Obwohl wir letztes Mal ja gehört haben, dass es auch vor Ostern schon das gab. Ne? Jesus hat ja eigentlich nicht so sehr das Evangelium des Kreuzes gepredigt, sondern das Evangelium des Reiches Gottes. Und vor 2 Wochen war es dann so, dass ich eben in der Planungstabelle gesehen habe, der Michael würde über das Reich Gottes predigen. Ja, also was er ja letzte Woche gemacht hat. Damals war es noch Zukunft. Und dann habe ich gedacht, wow, irgendwie mein Herz hat angefangen zu schlagen und ich spürte, das ist wirklich das Thema jetzt. Und ich wusste natürlich, danach würde ich predigen und ich habe gedacht, ja, kannst du das machen? Nochmal über das gleiche Thema? Aber ich habe gedacht, naja gut, wahrscheinlich könnte man über das Thema, ne, wie Michael hat es erwähnt, Jesus hat 40 Tage gelehrt und er hat dann von dem Pastor erzählt, der eben auch 40 Sonntage über das Reich gelehrt hat. Das würde ich jetzt auch für überzogen halten, 40 Sonntage. Aber ich glaube, 2 Sonntage, das ist schon okay, weil ich vielleicht sogar 3. Also bei dem Thema, da gibt es, Jesus lehrt so viel darüber, da könnte man wahrscheinlich eine komplette Predigtreihe nur über das Thema machen. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, ich frage mal Michael, ob das okay ist oder ob er selber irgendwann eine Fortsetzung machen will. Er hat gesagt, nee, mach ruhig. Und so werde ich das heute machen. Ich werde übers Reich Gottes predigen. Also das Thema ist quasi Reich Gottes, die Klappe die zweite sozusagen. Ja. Oder eigentlich nicht Klappe die zweite, die erste Predigt war ja auch schon gut. Aber eben, ja, wir müssen es ja nicht wiederholen. Aber einfach Reich Gottes 2.0. Ja. So wie man heute sagen würde. Und ich habe eine richtige Begeisterung verspürt bei dem Thema und ich glaube, das ist für uns auch als Gemeinde dran, uns darüber Gedanken zu machen, was heißt das, Reich Gottes. Vielen Dank übrigens. Was heißt das für uns? Ja, wir wissen ja, also die meisten hier wissen, wir haben ja das Bauprojekt vor uns, das läuft ja schon die ganze Zeit, Gespräche mit dem Oberbürgermeister, der Bauausschuss trifft sich häufig, ich glaube alle 2 Wochen oder jede Woche, alle 2 Wochen. Also da ist schon einiges gelaufen an Planung und so weiter. Jetzt am Donnerstag war der Leitungskreis auch mal dabei, hat sich da mit eingeklinkt. Und ja, wir bauen. Ich denke, wir alle haben das irgendwie auf dem Herzen. Wir bauen Reich Gottes. Oder zumindest wollen wir das. Natürlich ist die Frage jetzt, wie funktioniert das? Wie macht man das? Weil letztendlich wissen wir, in der Bibel steht, wenn nicht der Herr das Haus baut, dann arbeiten die Arbeiter umsonst. Klar, Gott muss sein Reich bauen durch uns. Aber ja, gehören wir da dazu? Was müssen wir tun? Was können wir tun? Wo ist unser Part? Das war so ein bisschen auch die Frage, die ich mir selber gestellt habe. Und da möchte ich zuallererst mal einen Text nehmen, ja, gerade mit dieser Frage, weil diese Frage kam ja auch so ein bisschen auf in der Bibel schon. Ja, da kamen die Pharisäer. Und da steht in Lukas 17, Verse 20, 21. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, mitten unter euch, oder wenn man im Griechischen guckt, dann könnte man auch übersetzen, inwendig in euch. Ja, Menschen, die jetzt die Luther-Übersetzung regelmäßig lesen, die würden jetzt sagen, inwendig in euch. Der Luther hat das so übersetzt. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn jetzt wirklich gemeint? Was stimmt denn jetzt? Ist es schon unter uns oder schon in uns? Und da habe ich mir die Stelle mal genauer angeguckt und so den Kontext und worum geht es da eigentlich? Die Frage ist ja, wenn Jesus jetzt sagt, unter euch oder in euch, wie meint er das jetzt, das euch? Er bezeichnet ja eine Gruppe von Menschen und wenn er jetzt diese Gruppe als Gesamtes sieht, also als eins, als eine Einheit und sagt, weil das Wort, das da steht, das ist nämlich aus dem Griechischen entos, das heißt so viel wie innerhalb. Ja, innerhalb von oder innen drinnen. Ja, wir sind gerade entos, wir sind gerade drinnen in der Gemeinde, nicht draußen. Und wie meint er das jetzt? Meint er das jetzt in dieser Gruppe als Ganzes? Klar, wenn er die Gruppe als Ganzes meint, dann heißt es unter euch. Wenn er aber jeden Einzelnen in der Gruppe meint, dann müsste man wahrscheinlich übersetzen in euch. Klar. Wenn er jetzt jeden Einzelnen anspricht, dann gilt ja diese Aussage, das Reich Gottes ist schon innerhalb von euch, gilt ja dann als quasi in jedem Einzelnen. Ja, ist eine spannende Frage und ich bin auf zwei Lösungen gekommen. Ja, die erste Lösung ist, ich glaube schon, er meint eher die Gruppe als Ganzes und er meint unter euch. Wenn man sich überlegt, Jesus, der war ja auf die Erde gekommen, ne, geboren worden als Baby und jetzt dann, hier ist ja quasi schon kurz vor der Kreuzigung, da ist ja nicht mehr so viel, zumindest vom biblischen Bericht her, was dann kommt. Und ich glaube schon, dass er insbesondere hier meint, das Reich Gottes ist doch mitten unter euch, indem ich hierher gekommen bin. Ja, das sagt er ja nie so direkt, weil er ja wusste, die wollen ihn ja eh schon töten und wollen ihm hier wieder Fangfragen stellen. Die Pharisäer, die mochten ihn überhaupt nicht. Ja, ich schätze einfach mal auch zu 50% mindestens aus Neid, weil die Volksmengen, die sind dem ja hinterhergerannt und scheinen wirklich da ja was gefunden zu haben bei ihm, was man bei den Gesetzeslehrern eben nicht fand. Aber ja. Ich glaube, dass er das eben in der Hinsicht auch so meint. Mit ihm ist das Reich Gottes unter ihnen angebrochen. Ja? Und deswegen ist diese Übersetzung auch wahrscheinlich die bessere. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, habe gedacht, okay, man könnte aber, denke ich, mit Recht auch sagen, das Reich Gottes ist auch in einem jeden von uns. Also ich würde sagen, jeder, der an Jesus glaubt, ja, der empfängt ja irgendwo den Heiligen Geist. Und ich meine, wenn quasi das Reich Gottes mit Jesus auf die Erde gekommen ist, das erste Mal so richtig, dann lebt es ja dadurch, dass jetzt seine Gläubigen sein Leib sind, in uns als Kirche weiter. Also Michael hat das auch so ausgedrückt, da wo die Gemeinde Gottes ist, also die Kirche Gottes, da ist das Reich Gottes im Besonderen gegenwärtig. Natürlich ist es überall, natürlich ist Gott auch allgegenwärtig, omnipräsent. Aber Gott ist eben insbesondere da, wo seine Kinder sind, seine, seine Familie, könnte man sagen. Also wir als Gemeinde, da ist auch das Reich Gottes insbesondere. Da ist auch die Gegenwart Gottes ja auf eine spezielle Art und Weise gegenwärtig. Und das ist eigentlich gar kein Widerspruch, denn wir sehen das ja bei Jesus auch. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, die Schriftgelehrten, da war das Reich Gottes irgendwie nicht so ganz präsent. Und bei Jesus, da haben die Leute gemerkt, hey, hier geschehen Zeichen, hier geschehen Wunder. Meine Herren, da muss irgendwie Gott in einer besonderen Art und Weise mit ihm sein. Ja, einer der Pharisäer hat es ja mal so ausgedrückt, ja, niemand kann diese Zeichen tun, es sei denn Gott mit ihm. Ja, und damit hat er ja eigentlich schon es auf den Punkt getroffen. Und interessanterweise sagt Jesus ja gerade zu diesem Pharisäer dann, wahrlich, du bist dem Reich Gottes gar nicht so fern. Ja? Also genau diese Erkenntnis ist es, glaube ich. In Jesus ist das Reich Gottes da. Und in seiner Kirche, die ja jetzt sein Leib sind, hier auf der Erde, die ihn hier vertreten, ja, nicht eine Person, nicht der Papst oder irgendwer anders, sondern wirklich die Gemeinschaft der Heiligen, wie wir so schön sagen. In dieser Gemeinschaft ist eben das Reich Gottes mitten unter diese Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, getreten. Ich meine, so sollte es zumindest sein. Ja, wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, okay, bei Jesus, das war schon ein immenser Unterschied zwischen anderen Menschen und ihm. Er sah zwar äußerlich komplett wie ein Mensch aus, klar, wir wissen, Mensch und Gott gleichzeitig, Dreieinigkeit und so, aber das war denen natürlich noch nicht klar, die ihn zum ersten Mal dann so gesehen haben oder als er noch als Mensch hier gelehrt hat. Da war er auch noch nicht gestorben, auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Dementsprechend, woran sollten sie das festmachen? Ja? Die haben wahrscheinlich eher so gedacht, wow, der ist so ein Prophet, so wie Elia und Elisa damals, wo dann auch Zeichen und Wunder geschehen sind. Oder Moses hat ja auch Zeichen getan. Und das war ein Konzept, das kannten sie, die Propheten. Und so haben sie Jesus mit Sicherheit auch irgendwo gesehen. Ne? Wo Jesus fragt, was denkt ihr denn, wer ich bin? Da war er auch. Er sagt, manche sagen, ich bin Mose oder Elia oder irgendwie so jemand, ein Prophet. Was denkt ihr denn, ja, meine Jünger, wer ich bin? Und Petrus sagt ja dann, ja, du bist der Messias, der Christus. Und auch da wieder, ja, diese Erkenntnis, das Reich Gottes ist durch ihn gekommen. Aber dann fragen wir uns, wie ist es denn wirklich mit uns als Leib? Denn bei Jesus war es deutlich sichtbar, wirksam und bei uns ist es nicht immer ganz so einfach zu sehen, oder? Also mir geht es oft so, ja, ich wünschte mir auch, dass durch mich wie am Fließband die Leute geheilt würden und so, wäre doch cool, ne, oder? Wäre doch super. So ist es nicht ganz. Ja, jetzt gibt es da viele Theorien, warum ist es nicht so? Vielleicht, ja, weil wir vielleicht nicht die perfekte Lehre haben bei uns, ja, da sind vielleicht ein paar Fehler drin oder so, Irrtümer, wer weiß. Oder weil wir vielleicht selber nicht das perfekt heilige Leben leben. Ja, könnte auch ein Grund sein. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Das wäre schön, wenn ich die Antwort hätte, weil dann könnte ich dran arbeiten, gezielt. Aber ja, vielleicht haben wir auch zu wenig Glauben oder zu wenig Vertrauen. Oder genug Glauben, aber zu viel Zweifel. Wer weiß, ich kann es leider nicht beantworten. Ja, dann wären wir alle schlauer, wenn ich die Antwort so einfach hätte. Und ich glaube, dass von jedem dieser Punkte immer mal wieder auch was zutrifft. Also ich weiß, ich persönlich könnte immer wieder ein Stück heiliger leben. Könnte immer noch ein Stück geduldiger sein. Könnte immer noch wieder ein Stück, meinen Mund noch besser unter Kontrolle haben. Ne? Man ärgert sich ja auch mal und so. Es gibt immer wieder Punkte, wo ich merke, da könnte ich zulegen im Glauben. Da könnte ich. Eigentlich ist Jesus ja würdig, ne? Dass wir ihm alles geben und dass er, ja, dass wir ihm ein vollkommenes Opfer darbringen. Und so immer gelingt es uns vielleicht nicht. Ja, das ist, wäre dieser Punkt, vielleicht leben wir nicht heilig genug. Oder dieser Punkt Glaube vielleicht auch, gerade wenn wir dann merken, wir leben nicht immer so, wie wir denken, dass Jesus sich das vorstellt. Vielleicht zweifelt man dann auch, ja, wird er jetzt mein Gebet erhören? Ich lebe ja nicht immer so perfekt, hört er jetzt auf mein Gebet? Und da ist ja schon so dieses bisschen Zweifel, was vielleicht schon im Wege steht. Unserem Glauben, dass er wirklich wirksam wird und dann wirklich was geschieht, eine Gebetserhörung oder ja, je nachdem, was es halt gerade ist. Und ja, vielleicht ist es auch dann manchmal, dass wir vielleicht auch nicht genügend den Mut aufbringen, mal Jesus zu verkündigen. Oder das Reich oder die Auferstehung oder das Kreuz, je nachdem, was halt dran ist. Denn es heißt ja auch so in der Apostelgeschichte, wo dann die Jünger das Reich ja verkündigen und Jesus, da heißt es, und der Herr bestätigte ihre Predigt mit den mitfolgenden Zeichen. Ja, wie soll Gott unsere Predigt bestätigen mit mitfolgenden Zeichen, wenn wir nicht predigen? Geht ja nicht. Die nicht vorhandene Predigt bestätigt er halt mit nicht vorhandenen Zeichen, würde ich mal so sagen. Ja, ich weiß es nicht. Es sind alles so Punkte, an denen wir, denke ich, als Christen alle immer wieder auch zu ringen haben. Also die meisten zumindest. Es gibt ja so ein paar Leute, die haben da überhaupt keine Menschenfurcht. Ja, so Evangelisten, die erzählen jedem einfach von Jesus. Und die erzählen dann teilweise auch, dass die Zeichen und Wunder auch geschehen. Wie viel da dran ist, gut, wir sind ja nicht dabei gewesen. Aber ich denke, letztendlich geht es eben auch schon um diesen Punkt, der hier eigentlich nicht gemeint ist. Das Reich Gottes ist schon inwendig in euch. Ich glaube, dass es eben schon darum geht, ein Stück weit sein Herz immer mehr, immer neu, jeden Tag Jesus hinzugeben. Immer wieder neu sich ihm zu öffnen. Paulus drückt das ja in Epheser 5, Vers 19 auch so aus. Sauft euch nicht voll süßen Weines, sondern werdet voll Geistes, indem ihr Loblieder singt, indem ihr geistliche Lieder singt und sogar einander zusingt, heißt es da, und dem Herrn spielt und Melodie macht in eurem Herzen. Ja, also das, was wir gerade gemacht haben, wir haben ihn gerade angebetet. Ja, da sagt Paulus jetzt, das ist auch so ein Schlüssel, wie man voll Geistes wird. Vielleicht auch ein Punkt, ja, wo wir wieder neue Kraft empfangen und wo wir vielleicht auch ganz bewusst sonntags uns hinstellen sollten und sagen, Herr Jesus, ich bete dich an und ich bitte dich, komm du mehr in mein Leben. Zeig dich noch mehr in meinem Leben, auch für andere sichtbar, auch für Menschen, die dich noch nicht kennen. Gib mir mehr Freimütigkeit. Auch da wieder, Paulus war ja so einer dieser Verrückten, die sich auch haben peitschen lassen und schlagen lassen und so weiter und trotzdem weiter das Evangelium verkündet hat. Der hat ja nicht aufgehört. Das ist ja das Komische. Man sollte ja meinen, jemand, der dann irgendwann 2-3 Mal ausgepeitscht wurde, weil er das Evangelium predigt, der hört dann irgendwann mal auf, weil er einfach denkt, ich habe einfach keine Lust mehr auf die Schläge. Ja, aber der war ja so verrückt, der hat ja dann gesagt, ja, das, was an den Leiden Christi noch fehlt, das will ich an meinem Leib hinzufügen. Also, ich weiß nicht, wer von uns diese Einstellung hat oder sich überhaupt vorstellen könnte, jemals so drauf zu sein. Dass wir sagen, egal was mir angetan wird, egal wie ich misshandelt werde, Hauptsache die mich misshandeln, hören das Evangelium. Meine Herren Gesangsverein, ich muss ehrlich sagen, wenn ich darüber nachdenke, dann irgendwie, das funktioniert bei mir im Kopf noch nicht so ganz. Ich wünschte, es würde funktionieren, aber ja, ich denke genau deswegen beten wir dann, weil ich glaube, an dem Punkt sind wir wirklich auf Jesus geworfen. Wer kann das? Wer kann das schaffen, dass er dann nicht irgendwann sagt, okay, ich höre auf, sondern umso entschlossener ist? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist der Heilige Geist, der uns dann hilft. Es ist der Heilige Geist, der uns da auch hinbringen will. Aber irgendwo müssen wir, denke ich, da auch Ja zu sagen und sagen, okay, Heiliger Geist, ich lasse mich jetzt mal auf was ein, was menschlich gesehen eigentlich widersinnig ist, beziehungsweise was keiner will. Das will doch keiner. Wer will denn ausgepeitscht werden? Also all diese Punkte, wir merken, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, worum es geht, diese Hemmschwelle, sich ganz hinzugeben. Ich glaube, wenn da einfach wir ein Stück weit uns selbst sterben, wie Paulus das ja ausdrückt, er sagt, ich sterbe jeden Tag, ich glaube, da kommen wir dem Reich Gottes näher, weil da diese Hemmnisse, dieses, was uns daran hindert, ins Reich Gottes voll reinzugehen, weil das da abnimmt und verschwindet. Und dann, glaube ich, ist es eben auch so, dass Gott sich viel stärker dazu stellt, weil auch eben viel mehr da ist, wozu er sich stellen kann. So, und es ist eben jetzt so, wenn wir zurückkommen zu diesem Gleichnis, uns nochmal, was heißt Gleichnis, zu dieser Frage, ja, ist ja auch die Frage, was ist jetzt daran so wichtig, was er jetzt genau gemeint hat. Also ich denke, der entscheidende Unterschied ist eben, wenn er jetzt meint, das Reich ist schon in uns oder das Reich ist schon unter uns, wenn wir nur denken, Das Reich ist unter uns, also unter euch, dass die Stelle das meint, dann können wir schnell dazu tendieren, dass wir denken, okay, nee, da gehöre ich gar nicht mit dazu, da muss ich gar nichts machen. Weil das Reich ist ja durch Jesus unter den Menschen und nicht durch mich. Wenn wir aber denken, das Reich Gottes, also nur denken, das Reich Gottes ist ja inwendig in mir, dann haben wir auf einmal einen brutalen Druck. Dann denken wir, oh, jetzt muss ich alles machen und ich. Und dann vergessen wir, dass wir da auch in der Abhängigkeit sind. Wenn wir aber verstehen, dass eigentlich es beides zusammengehört. Und darüber habe ich gestern zum Beispiel gepredigt. Auch in der Offenbarung steht ja, Jesus steht an der Tür und klopft an. Und wer ihm öffnet, ja, zu dem geht er hinein und isst mit ihm. Ja, hat da Gemeinschaft. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass das beides zusammengehört. Ja, es ist dadurch Jesus und ja, es ist aber dadurch auch in uns. Durch den Glauben. Ich glaube, dann erst kommen wir zu einem gesunden Bild des Reiches Gottes. Das Reich Gottes, das will sich ja ausbreiten. Das Reich Gottes will ja wachsen. Das heißt, wenn es wachsen will, Jesus hat das ja mal verglichen mit zum Beispiel dem Sämann, der aussät, ne, die Predigt vom Reich. Das will ja wachsen. Das heißt aber, es muss zuallererst in uns wachsen. Und da will ich kurz genau auf diese Gleichnisse über das Reich Gottes noch ein bisschen eingehen. Die stehen in Matthäus 13. Ich fasse das jetzt alles erstmal kurz zusammen. Wir gucken uns eins später noch genauer an. Und zwar das vom Senfkorn. Aber jetzt will ich kurz zusammenfassen. Da sind ja viele Gleichnisse vom Reich Gottes. Also Matthäus 13 ist quasi so eine Zusammenfassung, was Jesus so für Gleichnisse über das Reich gesagt hat. Ja, da haben wir eben, wie gesagt, so der Sämann, der aussät. Das kennen wir, das Gleichnis. Und wer die Deutung noch im Kopf hat, der weiß, da ist ja dieser Acker und der Acker, das ist so der Herzensboden. Und bei manchen, da sind eben viele andere Gedanken, ja, die Dornen und das Reich Gottes, das wächst so auf, ne, aber die Sorgen der Welt, da kommen die Dornen und ersticken es, da kommt keine Frucht hervor. Und dann der felsige Grund und die Raben, die dann verhindern, dass eben diese Predigt vom Reich Gottes aufwächst. Und dann ist ja da auch der gute Boden, wo dann wirklich die Saatkörner dann Wurzeln fassen und 30-fach, 60-fach und 100-fach Frucht bringen. Und dann geht es aber weiter mit einem Gleichnis, da kommt dann eins, da geht es dann auch wieder um einen Acker, ja, wo Gott sät, also jemand sät, ein Mann, das soll jetzt eben Gott sein, sagt Jesus in der Deutung, und der sät eben guten Samen auf sein Feld, da kommt Frucht und dann kommt da der Feind, der Widersacher, und seht Unkrautsamen dazwischen. Und Jesus sagt jetzt, dass dann beides gemeinsam aufwächst. Also zuerst die Dornen, die haben das noch erstickt bei dem einen Gleichnis. Da ging es aber eben um den Herzensacker. Jetzt ist es so, jetzt wächst auf einmal beides gleichzeitig auf. Und was meint Jesus hier? Er meint diesmal ganz was anderes. Er meint diesmal, dass der Acker einfach die ganze Welt ist. Und eben der gute Same, das sind eben, ja, man kann sagen, die Kinder Gottes, eben Menschen, die eben zu Gott gehören oder die dann sich zu ihm bekennen und sich zu ihm halten und Gutes tun. Und der Widersacher, der dann das Unkraut sieht, das Unkraut, das wissen wir, das ist dann letztendlich, sind das die Leute, die eben sich nicht bekehren, die Leute, ja, nicht nur die sich nicht bekehren, die eben auch Böses tun, die, ja, eben schlechter Same, ja. Und da heißt es jetzt so, in der Welt, da ist es so, da wächst halt einfach beides nebeneinander auf. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Und letztendlich kommen die Engel und ernten und dann wird halt sortiert. Ja? Okay, das ist gut, ja, das kommt hier hin, da, oh, das ist schlecht, ab ins Feuer. So, das ist ja was Jesus uns da sagt. Und wir haben beides mal das Bild vom Acker, aber beim einen Mal ist es individuell, beim anderen Mal ist es universell. Für alle gültig, also für die ganze Welt. So, und da ist dann eher so die Frage, ja, zu welchem Samen gehöre ich jetzt oder will ich jetzt gehören? Ich glaube schon, dass da der Mensch eine Wahl hat. Natürlich hat eigentlich der Same keine Wahl, von welcher Frucht er kommt, aber ich denke, wir haben da eben schon eine Wahl. Welchen Weg will ich einschlagen? Will ich zu Jesus gehören? Will ich Gutes tun? Will ich ein Leben leben, das anderen auch dient? Oder will ich eben einfach nur an mich denken und so weiter? Und ich glaube, dass aber das Gleichnis eben genau dazu herausfordern soll. Wohin will ich gehören? Aber interessanterweise, wie gesagt, wir haben diese zwei Sichtweisen, individuell und dann wiederum universell und auch endzeitlich. Ja? Also ich meine das Gericht, ne, das dass die Engel ernten und sortieren, das ist natürlich ganz am Ende erst. So, und so geht es auch weiter. Also wir haben dann letztendlich zum Beispiel, was haben wir noch für Gleichnisse? Muss ich gerade mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Oh, sorry, wo habe ich es denn hingeschrieben? Naja, es gibt jedenfalls noch weitere Gleichnisse, die auch wieder entweder auf individueller Ebene sind, im gleichen Kapitel, oder eben auf der universellen Ebene ablaufen. Ja, zum Beispiel dieses Fischernetz, wo dann auch die Fische sortiert werden, ist im Prinzip das gleiche Gleichnis wieder wie das Unkraut und so. Und das zeigt uns eben genau, was ich eigentlich schon gesagt habe. Jesus, der sieht die ganze Welt und durch ihn ist das Reich hier. Aber eben auch auf individueller Ebene kann das Reich Gottes irgendwo in uns sein. Ja? Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir eben unsere persönliche Beziehung mit Jesus, dass wir die jeden Tag auch irgendwo suchen zu intensivieren. Dass wir unser Leben eben leben nach seinen Maßstäben, weil es eine Auswirkung hat. Es hängt zwar nicht alles da dran, aber ich glaube, dass es einen Unterschied machen kann in der Welt. Und das ist, glaube ich, was dieses Gleichnis uns auch sagt. Ja, wenn man sagt, der gute Same, ja, das macht ja einen Unterschied, was da wächst. Ja, ob da jetzt Unkraut wächst oder was Essbares. Ja, also bildlich gesehen könnte man fast sagen, Jesus hat ja gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir sein Leib sind, und im Deutschen passt das, ne, der Leib und der Leib Brot, dann sind wir ein Stück weit auch das Brot des Lebens, also für die Menschen da draußen. Sind wir ein Zeichen und sind wir wichtig. Und jetzt, wie gesagt, war es mir wichtig, dass wir nochmal uns ein bestimmtes Gleichnis angucken. Und zwar das Gleichnis vom Senfkorn. Denn das, ich finde, das macht es schön anschaulich. Da heißt es in Matthäus 13, Vers 31 bis 32, natürlich steht das ja auch in allen Synoptikern, also in Lukas wäre es auch und in Markus auch. Und die sind auch, also gerade in Markus ist es ein bisschen anders. Aber ich habe jetzt das von Matthäus extra genommen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das einen Menschen nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Also ich denke, dieses Gleichnis, das sind ja auch nur zwei Verse, das kennt jeder von uns schon in- und auswendig quasi. Jeder kennt dieses Gleichnis, der eine Weile in der Gemeinde sich Predigten angehört hat. Es ist einfach fast so ein Standard. Aber geht es euch nicht auch manchmal so, man liest so ein Gleichnis nochmal, man denkt, ah ja, kenne ich. Und dann steht da hinten was dran, dann steht da, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Also als ich das jetzt wieder gelesen hatte, da habe ich gedacht, oh Mensch, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, dass das noch kommt, dass da noch was von den Vögeln steht. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Es ist nämlich so, da muss ich jetzt ein bisschen was zu dem Gleichnis sagen, damit wir überhaupt verstehen, ist es eben so, dass jetzt auch wieder die Frage ist, ja, mit dem Senfkorn, okay, wir wissen, Jesus vergleicht ja das Senfkorn auch mal mit Glaube, ne? Also wer nur Glaube hat wie ein Senfkorn, der sagt spricht zu dem Berg, heb dich auf und wirf dich ins Meer und es geschieht. Also wir könnten das eben wieder auf dieser individuellen Ebene auch sehen und ich denke, das wäre auch ein Stück weit legitim. Aber zum anderen ist hier natürlich noch mehr drin, eben auch wieder diese universelle Komponente, dass eben das Reich durch Jesus da ist. Und zwar dieses gerade der letzte Satz quasi, dass dieses Senfkorn dann größer wird als alle Kräuter und ein Baum wird, in dem die Vögel des Himmels nisten. Das ist eigentlich ein Bild, das schon im Alten Testament auftaucht. Und das ist auch eine gewisse Adaptation, weil bei Markus, wie gesagt, und man nimmt ja an, dass Markus das erste Evangelium war, da ist noch nicht die Rede von einem Baum. Da ist nur eben von diesen Sträuchern, von diesen Stauden die Rede. Ja, also da könnte man annehmen, es geht um den schwarzen Senf. Der schwarze Senf, der hat sehr viel kleinere Körner als der gelbe Senf, den wir kennen. Oder weißer Senf heißt er, glaube ich, auch. Und der macht tatsächlich sehr viel, komischerweise, obwohl er kleiner ist, sehr viel höhere Stauden, die können 2 Meter hoch werden. Und davon redet Jesus im ersten, also in Markus. Hier wird es ein bisschen verändert zu einem Baum. Also Senf ist eigentlich keine Pflanze, die, das ist so wie Weizen auch. Das wächst auf, das ist eine Monokultur. Und danach, der Rest, der ist halt übrig quasi. Die Körner behält man und der Rest ist halt übrig. Es gibt zwar einen Baum auch, der auch Senfbaum genannt wird, ist aber eigentlich unter anderem Namen bekannt, könnte hier auch gemeint sein. Aber ich glaube, es geht eigentlich schon um die Staude, nur diese Veränderung hat einen bestimmten Zweck. Nämlich in Hesekiel 17, da gibt es eben gerade am Ende des Kapitels eine Passage, da wird auch über den Baum geredet, also über der dann eine große Zeder wird. Eine Zeder, das kommt ja häufiger vor in der Bibel im Alten Testament, ist halt so eine Baumart, die es dort gibt. Und da wird auch eben darauf angespielt, dass die Vögel des Himmels in seinen Zweigen nisten und das ist eigentlich ein Bild für den Messias. Und das wussten die Juden. Das war für die völlig selbstverständlich. Wir sehen das ja jetzt nicht. Und wer nicht gerade Hesekiel 17 gelesen hat, sieht den Zusammenhang nicht, wenn er das Gleichnis liest. Aber für die war das eigentlich klar. Wenn er das so sagt, ja, und vom Reich Gottes redet, dann ist es letztendlich eigentlich so, dass er indirekt sagt, guck mal, ich bin der Messias. Ja, ich bin der hier so klein anfängt wie ein Senfkorn. Ja, weil Jesus, die dachten ja, die Juden, der kommt jetzt mit militärischer Macht, befreit sie, richtet das Reich auf und fertig. Die haben die anderen Stellen über den Messias, dass er leiden müsste, dass er sterben müsste und so weiter, haben sie nicht gelesen oder nicht im Kopf, also nicht auf ihn bezogen und nicht verstanden, dass das erst passieren muss und dass, wenn er das zweite Mal kommt, der Messias, dass dann das Reich aufgerichtet wird. Auch die Jünger nicht. Sehen wir noch nach der Auferstehung. Und hier sehen wir jetzt, dass eben dieses Bild eigentlich auch wieder auf Jesus anzuwenden ist. Er ist gekommen und er wird irgendwann zu dieser großen Zeder werden. Er wird das Reich aufrichten und dieser Vögel des Himmels, das bedeutet jetzt eben alle Nationen. Wir wissen ja die Verheißung an Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen. Und dieser Segen, das ist ja Jesus, wissen wir ja als Christen. Und ja, das ist das Spannende. Hier wird schon angedeutet, dass eben von allen Nationen quasi dazugehören werden zum messianischen Reich. Nicht nur die Juden. So, wenn wir diesen Hintergrund jetzt verstehen, dann verstehen wir aber auch unsere Rolle besser, meiner Meinung nach. Denn wieder will ich zurückkommen auf dieses Bild des Leibes. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das heißt, wenn wir sein Leib sind, er der Kopf und wir eben so Hände, Füße und so weiter, dann heißt das ja, dass er quasi dieses Reich auch durch uns hier schon vorbereitet und ein Stück weit aufrichtet. Ja, denn wer wird zum messianischen Reich gehören? Natürlich der Jesus annimmt, ist ja klar. Der den Messias annimmt als den König. Und mit anderen Worten, wir sehen, der Zweck ist eben schon, dass viele dazukommen. Wenn wir uns überlegen, die Vögel, die kommen ja von überall her. Wir wissen, Vögel im Winter fliegen die ja auch in wärmere Regionen und so. Das heißt, die sind ja eigentlich teilweise, je nach Spezies, auf der ganzen Welt unterwegs. Ja, und das ist, glaube ich, auch, was das hier sagt für uns jetzt. Ja, klar, für die damals, Jesus ist der Messias, so die Anspielung, aber für uns, hey, Jesus ist der Messias, damit von allen Nationen Leute dazukommen können, damit sie Nistplatz finden bei ihm. Ja. Und das ist, da will ich im Prinzip, das ist eigentlich meine Botschaft heute. Jesus wünscht sich, Leute dazu zu holen. Ich habe jetzt lange Vorrede quasi und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen will. Jesus will von allen Nationen Jünger machen. Wir haben hier jetzt so viele Flüchtlinge, wir haben hier so viele Nationalitäten in Deutschland. Das wäre vor 100 Jahren nicht vorstellbar gewesen. Ja, also Weltmission beginnt vor der Haustür bei uns. Und ja, was ich einfach sagen will ist, Jesus liebt diese Menschen so sehr. Und er sieht sie, glaube ich, mit ganz anderen Augen als wir oft. Und ich glaube, er möchte uns seine Augen schenken. Und deswegen sage ich, das Reich Gottes, ja, das ist mitten unter uns, aber das muss auch mitten in uns sein, damit wir diese Augen bekommen für die Menschen. Damit die Liebe zu den Menschen irgendwann überwiegt gegenüber der Menschenfurcht. Ja, das ist ja auch so eine der Predigten, die ich sehr schätze bei Michael. Liebe und Furcht, das funktioniert nicht miteinander. Entweder Liebe oder Furcht so. Oder das eine verdrängt das andere irgendwo. Und ja, diese Liebe, ich glaube, das ist, was Gott uns schenken möchte. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Damit wir den Mut finden, Menschen anzusprechen, Menschen einzuladen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Jesus nicht kennen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich bin ja selbst auch so einer, der mal nicht bei Jesus war. Ich war schon ganz schön anders. Und ich war auch schon ganz schön schwierig. Also da musste, glaube ich, Gott ganz schön suchen, bis er jemanden gefunden hat, der überhaupt sich mit mir auseinandersetzen kann. Der überhaupt mit mir irgendwo das Gespräch wirklich anfangen kann. Und ja, er hat jemanden gefunden. Halleluja. Danke, Jesus. Und aber ich glaube, da darf man auch sagen, auch danke an diese Person, dass sie den Mut gefasst hat. Ich weiß nicht, wo ich wäre, ob ich überhaupt noch da wäre. Keine Ahnung. Aber ich weiß, jetzt ist mein Leben auch ein Stück weit diesem Ziel automatisch gewidmet, dass andere das auch finden. Ja, das ist mein Lebenszweck eigentlich, auch wenn ich das nicht immer so im Kopf habe. Ja? Man denkt über vieles nach im Leben und dann, ah, hier auch ein neuer Fernseher und so. Ja, all die Gedanken kenne ich auch. Aber ich weiß, das ist eigentlich nicht, worum es geht. Sondern es geht letztendlich eigentlich nur noch darum, dass andere Menschen durch mich auch wieder ein Zeugnis, ein Zeichen haben, dass Jesus lebt und dass er rettet. Ja, und da hatte ich mir für heute vorgenommen, heute machen wir mal eine spezielle Aktion. Naja, so speziell auch nicht. Wir beten. Aber ich habe gedacht wirklich, dass wir singen jetzt ja nochmal ein Lied, dass wir einfach nochmal wirklich ganz bewusst aufstehen. Ja, vielleicht am Anfang machen wir noch ein bisschen instrumental nur und jeder für sich vor Gott, dass wir einfach ins Gebet kommen und sagen, Herr, füll mich mit dieser Liebe, wie Paulus sagt, füll mich mit deiner Liebe für die Menschen. Gib mir den Mut, gib mir die Kraft, das zu sein, was ich eigentlich bin, dein Jünger, dein Prediger, dein Verkündiger, dein Zeichen an diese Welt, dein Salz und dein Licht, damit ich einen Unterschied machen kann, da wo ich bin, da wo die Menschen sind. Vielleicht gibt es spezielle Personen, die ihr auf dem Herzen habt, wo ihr schon länger vielleicht auch betet oder ringt oder wie kann ich die erreichen oder wie komme ich ins Gespräch, dass wir einfach nochmal ganz verstärkt gemeinsam uns aufmachen. Auch mit dem Gedanken, wir wollen ja nicht jetzt ein neues Gemeindezentrum bauen und dann kommt keiner. Auch wenn Michael das letztes Mal treffend gesagt hat, Gott zieht die Leute. Er wird die Leute ziehen, das ist keine Frage. Aber dass wir uns da auch gebrauchen lassen, dass wir sagen, ich will doch, dass dieses Gemeindezentrum jetzt auch wirklich ein, ja, diese Stadt auf dem Berg ist. Das passender geht es ja nicht als hier bei uns, wo es wirklich auf dem Berg ist zwischen Villingen und Schwenningen. Und alle können es dann sehen, wenn sie da langfahren. Oh, wer hat dann da was hingebaut? Und dass wir da wirklich den Mut fassen und sagen, hey, wir sind eigentlich mit der Gemeinde an einem Punkt, wo Aufbruch beginnt, wo wir was Neues starten, wo ein neuer Abschnitt kommt und wo wir doch auch wollen, dass für die Gemeinde, aber auch für die Leute, die durch die Gemeinde gesegnet werden sollen, dass da ein Anschluss möglich ist, dass da was aufbricht, hier in Villingen und in Schwenningen und im ganzen Kreis. Dass wir nicht einfach nur hierher kommen und sagen, okay, ja, halt sonntags, Gottesdienst wie immer, sondern dass wir neu sagen, Jesus, ich will dir mein Leben neu geben. Ich will neu, dass du mir diese erste Liebe schenkst, diese Begeisterung auch von dir zu erzählen und diese Kraft, ja, das auch durchzuhalten, wenn es mal schwierig ist. In dem Sinne.